Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, beim heutigen Musiksalon, in dem ich zwei Gäste begrüße. Maximilian Hamoncourt, den Enkel der Gründer des Wiener Concentus Musicus, Alice und Nikolaus Hamoncourt, und den neuen Leiter dieses Ensembles, Stefan Gottfried, seines Zeichens Cembalist und von Nikolaus Hamoncourt dazu bestimmt, sein Erbe weiterzuführen. Viele Musikfreunde haben das anfangs nicht für möglich gehalten, dass es den Concentus nach dem Tod von Nikolaus Hamoncourt weitergeben könnte. Aber mittlerweile hat sich herausgestellt, dass unter Stefan Gottfrieds Leitung das Ensemble weiterhin blüht und gedeiht. Zu den Konzerten in der großen Besetzung, wie gewohnt im Musikverein, hat der Concentus Musicus nun einen neuen Zyklus ins Leben gerufen, in kleineren Dimensionen im Casino Zögernitz in Wien-Döbling. Dort, wo früher legendäre Aufnahmen des Concentus mit Alice und Nikolaus Hamoncourt entstanden waren. Womit wir gleich in medias res gehen könnten. Ein Stück Haydn, musiziert vom Concentus Musicus unter Stefan Gottfried. Concentus Musicus unter Stefan Gottfried, demnächst, nämlich am 19. und 20. Februar 2025, auch in kleinerer Besetzung im Casino Zögernitz zu erleben. Zum Auftakt der neuen Konzertreihe gibt es Antonio Vivaldis vier Jahreszeiten. Erste Frage an Stefan Gottfried: Was war die Idee hinter diesem neuen Konzertzyklus?
Also generell die Idee ist eben, neben sozusagen dem Musikvereinszyklus, wo wir großes Repertoire machen, und auch unserer Opernschiene, die ja lange im Theater in der Wien war, wir hoffen wieder drauf, und ja, jetzt in der Staatsoper schöne Projekte gezeigt hat, auch diese Kleinbesetzung, wo ja der Concentus ursprünglich herkommt, auch wieder aufleben zu lassen. Wir pflegen das ja in vielen Konzerten. In Wien war es immer wieder auch im Brahms-Saal, aber dass wir doch auch da eine eigene Schiene, einen eigenen Zyklus in Wien aufstellen wollen, auch für diesem Repertoire, das so kostbar ist, diese kleineren Besetzungen braucht und natürlich viele Erinnerungen an die Frühzeit des Concentus natürlich wachruft.
Erinnerungen an den Concentus Musicus unter der Leitung von Nikolaus Hamoncourt, eine Musikergemeinschaft, die viele Denkmäler gestürzt hat. Unter anderem hat man mit einer aufsehenerregenden CD-Einspielung darauf hingewiesen, dass Johann Strauss, apropos der Jahresregent 2025, keineswegs der erste Wiener Walzerkönig gewesen ist. Was wir gerade gehört haben, war ein Ausschnitt aus dem Kettenbrückenwalzern des Johann Strauss Vater. Und der wiederum, und das konnte man auf der CD nachhören, der stand in einer großen Tanzmusiktradition, die zumindest bereits bei Mozart begonnen hatte und über Lanner zu Strauß Vater geführt hat. Und apropos Denkmalsturz, als die Musikanten des Concentus Musicus ins frisch renovierte Casino Zögernitz gekommen waren, da haben sie festgestellt, dass ihnen der zweite Walzerkönig, Strauß Sohn, geradezu im Weg gestanden ist.
Wir waren überrascht auf der Bühne, so wie im Stadtpark, Johann Strauß in Gold gekleidet mit seiner Geige zu begegnen. Diese große Statue, die thront da auf der Bühne. Und wir haben einige Schwierigkeiten gehabt für unsere Vorbereitungen, für das Proben und für das Konzert, den zwar mit großem Respekt, aber doch von der Bühne runterzubringen. Es hat dann geklappt. Er stand dann rechts von der Bühne und hat uns, glaube ich, ganz freundlich und wertschätzend zugesehen.
Musik von Franz Schubert, gespielt vom Concentus Musicus unter Stefan Gottfried. Das gibt's beim nächsten Abonnementkonzert des Concentus im Musikverein in Wien. Und ein paar Tage vorher debütiert man also in kleiner Besetzung im Casino Zögernitz, wo früher so viele Aufnahmen des Concentus entstanden sind. Bei diesen Gelegenheiten zeigt sich, wie breit gespannt das musikalische Repertoire dieses Ensembles nach wie vor ist. Und es erhebt sich natürlich die Frage, wie programmiert man denn für ein solches Ensemble, auch angesichts des großen Erbes, das man da anzutreten hat?
Um künstlerisch verantwortlich weiterarbeiten zu können, hat ja Nikolaus Anokur gemeint, ihr drei, ihr Konzertmeister und du Opernassistent am Cembalo, Erich Höbert, Andrea Bischof, Stefan Gottfried, versucht doch den Concentus weiter zu gestalten, wieder mit einem ganz typischen Bonmot von ihm, nehmt aber nicht die alten Farbtöpfe und malt den Brahmsaal oder den Goldenen Saal. Ihr müsst es neu malen mit euren eigenen Farben. Nur das ist wirklich authentisch, nicht, dass man da irgendwas nachbetet. Das war ein großer Auftrag, große Verantwortung. Und so läuft das auch, also dass wir in diesem künstlerischen Trio Programmideen wälzen für die unterschiedlichen Besetzungen, für kleinere Besetzungen, so wie jetzt für das Zögernitz oder für die größeren. Und natürlich kommt dazu, dass das kommt auf die Veranstaltung an, da natürlich auch Wünsche sind, da gibt es irgendwelche Programmvorgaben, konkrete Werkwünsche und natürlich versucht man das zu berücksichtigen und das ist so ein gemeinsames Finden, aber uns macht doch sehr glücklich, dass dieses gestalten können, dieses, wenn man betrachtet, was Anokur und der Concentus aufgenommen hat, das ist so unglaublich reichhaltig, da irgendwas Neues zu entdecken oder wieder neu anzugehen, neu zum Sprechen zu bringen, das ist so unsere Motivation. Jetzt für das Casino Zögernitz war die Idee, 4 Programme in diesem kleinbesetzten Concentus. Wir sagen immer, der Kleinconcentus. Da sind wir zu 12, zu 14, 15 ungefähr. Mehr hätten auf dieser Bühne gar nicht, glaube ich, Platz.
Wenn ich da kurz einhaken darf, das war ein bisschen die finanzielle Vorgabe, nicht mehr als 14 oder 15, weil sonst wird es zu teuer. Und wie dann künstlerische Gestaltung funktioniert, ist es so, dass wir beim zweiten Konzert 23 sind. Einfach weil wir sagen, das Programm soll
ja, richtig,
so gut sein, dass wir damit zufrieden sind und dann muss man halt einmal irgendwie schauen, dass es sich doch ausgeht. Da gibt es dann immer die finanziellen Vorgaben, aber die werden halt von der künstlerischen Leitung regelmäßig in die Luft gesprengt.
Die Idee war am Anfang, gerne populär zu starten und den Concentus sich präsentieren zu lassen mit Jung und Alt. Und da lag auf der Hand, wir denken immer noch wie Alice Anokur, die jetzt noch moderne und fordernde Aufnahme der Vivaldi 4 Jahreszeiten gespielt hat. Das ist noch immer so modern und so provozierend. Und diese Idee, das ganz Populäre bis zum Tourismus, Kitsch in aller Welt abgespielte Vivaldi-Werk, das wieder frisch zu lesen, frisch zum Sprechen, vor allem zum Sprechen und zum Klingen zu bringen. Und da die Idee, das bietet sich an, 4 Solisten, 4 Solistinnen des Konzeptes zu präsentieren. Das war natürlich dann die Qual der Wahl. Wir bräuchten 24 Konzerte, damit alle gebührend sich auf der Bühne präsentieren können. Wir mussten die Auswahl auf dieses Quartett beschränken. Erich Höbert als unser legendärer Konzertmeister, ihm zur Seite eine Geigerin zu stellen, die auch lange Jahrzehnte mit Nikolaus Anacur gearbeitet hat. Maria Kubicek ist da unsere Solistin. Und dann haben wir versucht, in der neuen Generation, die noch nicht mit Anacur persönlich gearbeitet haben, wie gehen die jetzt im Konzentus mit den Jahreszeiten von Vivaldi um? Und wir haben da Veronika Böhm und David Trabeck gefunden, die wir als Geiger und Geigerin unglaublich schätzen. Ich habe mit ihnen auch unabhängig vom Konzentus schon Projekte mit Vivaldi gestaltet. Und ich glaube, es ist natürlich nur eine sehr kleine Auswahl unserer tollen Geiger und Geigerinnen. Aber ich glaube, es gibt einen guten Überblick, was sich da tut. Wie klingen die Geiger, Geigerinnen, die noch Anacur Jahrzehnte erlebt haben? Und wie klingen die neu dazugekommen sind, sich in dieses Ensemble, in diese Familie neu eingefügt haben? Wie gestalten die mit ihrer Persönlichkeit diese Stücke?
Ausschnitt aus Vivaldis Jahreszeitenzyklus, musiziert von Alice Arnoncourt und dem Concentus Musicus unter Nikolaus Arnoncourt. Eine Aufnahmelegende, zuerst vorgelegt im Jahr 1977 und seither eigentlich nie wieder aus den Barockcharts verschwunden. Das wissenschaftliche Erbe von Alice und Nikolaus Arnoncourt verwaltet ein Nikolaus Arnoncourt-Zentrum, das in der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz beheimatet ist. Aber vielleicht hat das eher damit zu tun, dass das Familiendomizil der Arnoncourts im oberösterreichischen St. Georgen im Attergau liegt. Denn zur Stadt Linz hat es ja nicht unbedingt große künstlerische Beziehungen gegeben.
Gab es jetzt keine historisch große Verbindung, aber deswegen ist aus unserer Sicht wichtig, dass einfach die Verbindung zu St. Georgen so stark war. Das Land hat gesagt, das unterstützt das extrem großzügig. Dann war irgendwie der Zugang, dass man gesagt hat, na, wir haben ja eine Universität, aber das war uns also als Familie sehr wichtig, dass Veranstaltungen ganz zentral in St. Georgen im Attergau stattfinden. Also es ist an der Universität in Linz angesiedelt. Ich glaube, die stellen sie noch alle dort. Die haben auch den Schritt gesetzt, dass jetzt die Uni sich am Alice-Hanukur-Platz befindet. Das ist ja umbenannt worden. Das fanden wir irgendwie eine sehr schöne Geste. Meine Großmutter hat sich geweigert, dass sie selbst im Namen des Instituts drinnen ist. Sie hat gesagt, das will sie nicht. Und dann hat die Uni gesagt, im Gegenzug nennen wir doch den Platz so, um auch die dahinterstehende, vielleicht sogar noch stärkere Frau ein bisschen in den Vordergrund zu stellen.
Nun ist es ja nicht immer ganz leicht, im Schatten großer Persönlichkeiten Musik zu machen. Erinnern wir uns, wie Brahms sich davor gefürchtet hat, eine Symphonie zu schreiben, weil er den Tritt des Riesen Beethoven hinter sich vernommen hat. Für Schubert war es ja vielleicht ähnlich. Wie ist es nun für die Musiker des Concentus Musicus, aus dem Schatten zweier so bedeutender Persönlichkeiten, Alice und Nikolaus Arnoncourt, heraustreten zu müssen?
Der Schatten von Persönlichkeiten oder der Schatten von legendären Aufnahmen, den Schatten muss man einfach kurz mal rausschicken und nicht sich mit der Aufnahme beschäftigen. Das gilt ja generell. Es ist inzwischen herrlich, in diesem Ozean von Interpretationen sich hineinzubegeben und zu hören, wie ganz unterschiedliche Künstler und Künstlerinnen zu ihren Interpretationen kommen. Aber wenn man selber gefordert ist, dann muss das alles beiseite legen, sonst wird man verrückt. Einerseits, vielleicht, wie Sie das erzählt haben, wie Schubert sich bei Beethoven gefühlt hat oder auch Brahms nach diesem Beethoven-Schatten. Den muss man ablegen, sonst ist man unfrei und kann sich nicht wirklich frei und neu ganz frisch an eine Sache heranbegeben. Also diese legendäre Aufnahme der Alice Anoukour, der Vivaldi Vier Jahreszeiten, die kennen wir alle, die lieben wir alle, die ist so modern und provokativ noch immer. Jetzt aber in der Vorbereitung für unser erstes Konzert im Casino Zögernitz legen wir die beiseite. Das Schöne ist ja, dass Vivaldi durch diese dazugefügten Sonette, die Texte, ja immer neue Inspiration schafft. Ich lese die Sonette, er gibt ja ganz genau an in der Partitur, wo er welche Zeile des Gedichts verwendet hat, in Musik umgesetzt hat. Und das gibt viel Auseinandersetzung mit der Partitur und auch mit dem Text zur Programmatik des Stückes. Das fordert ganz persönliche Auseinandersetzung, Stellungnahme. Und ich glaube gar nicht, dass dann die Gefahr so groß ist, da in irgendwelche schon vorgegebenen Spuren sich zu begeben, sondern gefordert ist und sich auch freut daran und motiviert ist, eine ganz eigene Gestaltung von diesem so bildreichen Musiksprache des Vivaldi, sich da in diesen Kosmos zu begeben.
Noch ein kleiner Ausschnitt aus der legendären Aufnahme der Jahreszeiten mit Alice und Nikolaus Arnoncourt. Wird man nun auch im Casino Zögernitz die Neuauflage dieser Vivaldi-Jahreszeiten aufnehmen? Und überhaupt, wie hält man es denn mit den Aufnahmen, vor allem mit den Live-Aufnahmen? Das ist ja nicht nur im Schatten von bedeutenden historischen Aufnahmen riskant, sondern eigentlich auch, wie man weiß, bei den sogenannten Originalinstrumenten, auch deshalb, weil die ja nicht immer bequem für die Musiker zu spielen sind.
Wir werden das aufnehmen im Casino Zögernitz, allerdings vor dem Hintergrund des großen Schattens, den denken wir mit. Gibt's dann, wenn die Musiker nicht zufrieden sind und sagen, das war im Konzert vielleicht toll, aber in der Aufnahme nicht, gibt's ein absolutes Vetorecht. Also es wird aufgenommen, aber abhängig davon, wie zufrieden, oder zufrieden ist ein schlechtes Wort, aber ob man sagt, das ist wirklich, wirklich auch für eine Aufnahme ausreichend gelungen, was ja manchmal ein bisschen auseinanderfällt. Konzerterlebnis auf der einen Seite großartig, aber dann sind so zwei kleine Schnitzer drin und nur die hört man dann auf der Aufnahme. Die Möglichkeit können wir dort bei seinem eigenen Zyklus schaffen. Wir nehmen es auf, das wird gemacht und trotzdem volles Risiko im Konzert. Und wenn das Risiko halt einmal nicht so funktioniert und es deswegen für die Aufnahme nicht ausreicht, dann wird die Aufnahme halt nur in der Schublade landen.
Das ist ein großes Thema im Klassikbetrieb seit jetzt auch schon 100 Jahren. Wie lasse ich mich im Live-Erlebnis auf der Bühne ganz in die Musik hinein, vergesse alles links und rechts? Oder ich weiß, es wird doch für die Ewigkeit konserviert. Ich muss doch auf Fehler aufpassen. Dieses Fehlerbewusstsein, dieses perfekte Spiel, das erst nötig wurde, wenn das fixiert wird, das ist schon eine neue Ära im Klassikbetrieb. Mikrofon, glaube ich, wurde 1926 eingeführt. Ab da war das Musizieren schon anders und ist anders. Und ich bewundere Künstler und Künstlerinnen, die schaffen, es sind zwar die Mikros, man weiß, es ist oft dann noch, wenn Kameras dabei sind oder wenn es sogar Live-Mitschnitte sind und trotzdem dann ihre Leistung bringen, aber es bleibt immer dieses Quäntchen, lasse ich mich ganz blind hinein in das Live-Erlebnis und suche nur den Kontakt zum Publikum, oder ist da im Hinterkopf doch immer ein bisschen ein kleines schwachendes Persönchen, das sagt, pass auf, es sind auch die Mikros und es wird alles festgehalten, was du jetzt tust.
Zu den Pioniertaten des Concertus Musicus unter Nikolaus Sarnoncourt gehörten die Ersteinspielungen von Musik der bedeutenden österreichischen Barockkomponisten Bieber, Schmelzer, Fuchs, zum Teil wirklich ganz auf der Höhe des deutschen Barock jener Ära. Und doch hatte man eigentlich vor den Entdeckungen von Nikolaus Sarnoncourt keine Ahnung, dass es auch in Österreich so herausragende Musiker gegeben hat. Oder vielleicht haben es die Musikwissenschaftler gewusst, aber das Publikum hat es erst in Sarnoncourts Konzerten erfahren. Und international waren es natürlich die Schallplattenaufnahmen, die da von neuem Repertoire und wirklich pioniermäßig gemacht worden sind. Unter anderem ist Nikolaus Sarnoncourt im Verein mit seinem Kollegen Gustav Leonhardt ja ins Studio gegangen und hat sämtliche erhaltenen Kantaten von Johann Sebastian Bach erstmals aufgenommen. In liebevoll edierten Plattenboxen, wo sogar die Partituren enthalten waren und genau aufgelistet war, welcher Musiker auf welchem Instrument mitgespielt hatte.
Ich habe geliebt auch immer die Angaben von allen Personen, die mitspielen, mit welchem Instrument in der Hand sie das tun. Das hat auch dein Großvater immer unglaublich akribisch gesammelt. Ich habe das als Schüler dann oft mir selber noch Listen gemacht, ob bei welchen Bach-Kantaten spielt wer, welche Mittenwaldgeige oder welche Oboe oder welche Kopie eines Cembalos. Seit damals kannte ich das, dieses Skowronek, das hat der junge Gustav Leonhardt und der Herbert Dachetzi bei diesem Cembalo-Bauer diese ersten wirklich guten, klanglich und auch spieltechnisch wirklich auf gutem Niveau nachgebauten Kopien des Herrn Skowroneks. Das habe ich da alles gelernt, nur aus dem sozusagen Beipackzettel der Platte.
Wobei die Bezeichnung Originalklang und Originalinstrument nicht immer bedeuten muss, dass es sich wirklich um originale Instrumente handelt. Manchmal sind es ja auch Kopien.
Es ist leider so bei den Cembali, aber auch bei den frühen Hammerklavieren, dass die oft nicht mehr wirklich spielbar sind. Da sind doch zu viele Parameter in der Mechanik, die dann nicht mehr funktionieren. Es hat auch damit zu tun, dass die Resonanzböden, sowohl bei Cembali auch als Hammerklavieren, wenn die in der Spannung über die Jahrhunderte ein bisschen nachlassen, das müsste man nachspannen, das kann man bei einer Geige viel einfacher. Das verliert an Glanz und an Resonanz. Und man muss ja immerhin auch sich überlegen, dass damals wurde ja nicht auf alten Instrumenten, sondern auf neu gebauten Instrumenten gespielt. Also wenn man es schaffen könnte, das hat auch seine Zeit gebraucht und braucht seine Zeit, wenn erst Mitte des 20. Jahrhunderts begonnen wurde, wirklich genau nach historischen Modellen Instrumente zu kopieren. Das ist auch noch nicht lange her. Auch dieses Handwerkswissen mit ganz anderen Instrumenten da umzugehen, das hat auch gebraucht, genauso wie auch die Personen, die die alten Instrumente verwendet haben, auch da wieder diese Spieltechniken sich zu erobern, neu zu finden, ganz neue Konzepte zu denken. Das hat seine Zeit gebraucht und ich bin erstaunt, wie sowohl beim Kopieren der historischen Instrumente, aber auch das Beherrschen, das spieltechnische Beherrschen der heutigen Generation, wie ganz selbstverständlich das geworden ist, wo das vor ein paar, gefühlt vorgestern, vor ein paar Jahrzehnten noch ganz unbekanntes Terrain war. Das ist schon eindrucksvoll. Bei den Blasinstrumenten und bei den Tastinstrumenten, leider sind die meisten historischen Instrumente im Vergleich zu den Streichinstrumenten nicht mehr spielbar. Bei den Blasinstrumenten ist es ganz schwer, wirklich das Holz ganz dicht zu bekommen, dass es noch gut funktioniert. Das sind einfach gute, die sich gut am historischen Original orientieren, gute Kopien, dann wirklich überzeugender, besser und entspricht eben auch. Bach und Mozart haben auch auf dem jetzt gebauten Instrument gespielt. Und da ist inzwischen schon ein tolles handwerkliches Niveau erreicht worden. Ich habe das oft probiert, so mit modernen Hammerklavierkopien und dann doch die immer ganz geheimnisvolle und besondere Möglichkeit in Museen auf wirklich historischen Hammerklavieren zu spielen. Ich hatte einmal auch die Chance auf dem Walterflügel von Mozart in Salzburg, zu spielen mit meiner Kollegin Andrea Bischoff, die auf der Mozart-Geige spielte. Das hat schon was Besonderes, wenn man dem sitzt und sich denkt, da hat er seine Klavierkonzerte in Wien gespielt. Dieses Holz da, das kann sich noch erinnern. Da sind vielleicht noch ein paar Fingerabdrücke drauf. Also dieses Gefühl ist schon unglaublich. Aber dann auch, wenn ich nach diesem Instrument von Mozart, Anton Walter, eine gute Kopie davon unter die Finger bekomme, merke ich, aha, das ist frisch, neu, das funktioniert mechanisch, aber auch klanglich. Das hat eben so zwei Seiten. Das alte Instrument hat eine Aura und eine unglaubliche Atmosphäre. Aber oft die Voraussetzung ist, dass es gut kopiert ist, ist das schon eine Freude, auf einem frischen neuen Instrument auch alte Musik zu spielen.
Musik des österreichischen Barock, die der unermüdliche Forschergeist des Nikolaus Arnoncourt aus den Archiven heraufbefördert hat. Der tägliche Arbeitsaufwand des Musikerpaares Alice und Nikolaus Arnoncourt ist legendär und der Fanatismus, der dahinter steckte und der der Musik und dem Musikmachen quasi alles untergeordnet hat. Das ist auch der nachfolgenden Generation in Fleisch und Blut übergegangen und wohl auch die Enkel erinnern sich noch an die Arnoncourt'sche Unbedingtheit, die in Sachen Musik geherrscht hat.
Zuerst war immer die Musik, also man kann sich auch als Enkel die Geschichte mit der gebrochenen Hand, dass da im Hinterzimmer gespielt worden ist, es bricht sich jemand die Hand und dann warten alle mit gebrochener Hand, bis die Probe vorbei ist. Kann man sich auch als Enkel irgendwie noch vorstellen, dass das wirklich so gewesen sein dürfte, weil einfach es schon immer auch in der Familie eine absolute Autoritätsperson war. Weniger Erlebnis als Zugang ist eher einfach dieses hundertprozentige Ernstnehmen, schon vom Fünfjährigen, aber auf allen Ebenen. Also wenn er einen Blödsinn macht, dann wird er halt nicht ernst genommen, aber sonst im Gespräch wie ein Erwachsener. Also das war schon immer eine ganz, ganz, ganz besondere Eigenschaft von ihm. Aber es war auch wieder klar, im Haus gepfiffen werden durfte nicht, gesungen werden unter Vorbehalt und nur zu gewissen Zeiten unter Anführungszeichen. Da war schon ein striktes Regiment, weil einfach die Musik alles überstrahlt hat und dafür auch die Ruhe und die richtigen Umstände benötigt hat.
Thank you. Gründung in den 50er Jahren war der Concentus Musicus so etwas wie ein Familienunternehmen. Jedenfalls hatte man über die Jahrzehnte immer den Eindruck, das sei eine höchst familiäre musikalische Angelegenheit. Und hier und da ist der Familienbetrieb sogar auch im Schallplattenstudio intern erweitert worden, sozusagen. Eine echte Familienangelegenheit, an die sich Maximilian Hanoncourt noch ziemlich gut erinnert.
Ich durfte ja auch einmal mitwirken, das müsste in den 2000ern, frühen 2000ern gewesen sein. Da hat mein Großvater in Kombination mit meinem Vater die Idee gehabt, dass man die Mozart-Briefe doch auch einmal von einem Kind lesen lassen könnte. Und da sind dann meine Schwester Leia und ich zum Handkuss gekommen und haben die Briefe lesen dürfen. Das war sehr aufregend. Ich habe davor extra mit einem befreundeten Italiener ein bisschen die Sprachmelodie üben müssen, damit das nicht zu holprig klingt, weil der Mozart das sicher hervorragend gemacht hätte. Und ein bisschen der Versuch war ja, ihn darzustellen und auch den Leuten zu zeigen, die Symphonie, die direkt davor gespielt wird, das ist die Stimme von einem Kind. Das war ein Kind, das das geschrieben hat. Und damit kann man sich viel besser darauf einstellen. Also das war so die Idee des Konzepts dahinter.
Ich bitte um Verzeihung, dass ich mir die Freiheit nehme, Ihnen mit etlichen Zeilen zu plagen. Aber weil Sie gestern sagten, Sie können allen Sachen verstehen, ich mag Ihnen Lateinisch herschreiben, was ich nur will, so hat mich der Vorwitz überwunden, Ihnen allerhand lateinische Worte, Zeilen herzuschreiben. Haben Sie die Güte für mich, dass wenn Sie selbige Worte aufgeleset, so schicken Sie durch ein haargenauer Mensch die Antwort zu mir, denn unser Nandl kann nicht warten. Aber Sie müssen mir auch mit einem Brief antworten. Cuperem scire de qua causa aquam plurimis adolescentibus otium adeo estimatur, ut ipsi se nec verbis nec verberibus ab hoc sinant, abduci Wolfgang Mozart.
Wobei sich dann doch auch noch die Frage stellt, wer war eigentlich Alice Hanoncourt?
Die hundertprozentige Umsetzerin des Willens des Großvaters. Manchmal vielleicht auch der Treiber hinter dem Willen. Also nach außen hat sie immer so ausgesehen, als ob es alles der Großvater gewesen wäre. Aber familienintern, glaube ich, war dann doch hinter vielen Entscheidungen sehr viel mehr Kompromiss, als es nach außen so ausgesehen hat.
Sie müssen beide so unglaublich viel gearbeitet haben und fleißig. Und für mich war so sehr bewegend und berührend, wie die Alice Hanoncourt gesagt hat, jetzt habe ich keine Arbeit mehr, wenn ich jetzt nicht mehr. Es war geprägt von Stimmen einrichten, diese unglaublich detaillierten, nuancierten Partitureintragungen in das Orchestermaterial zu übernehmen. Das hatte wirklich gefehlt dann, wie ihr Mann gegangen ist und sie nicht mehr diese Arbeit hatte. Und sie hat gesagt, das fehlt dir. Also dieses Arbeiten ständige, das war eindrucksvoll. Und mich würde interessieren, hast du wahrscheinlich deine Großmutter schon vielleicht beobachtet, wie sie dann gesessen ist und Probenpläne gebastelt hat und auch Orchestermaterial eingerichtet hat? Aber hast du den Großvater auch am Schreibtisch gesehen, vor seinen Partituren? Ich stelle mir das so ein bisschen romantisierend vor und du grabbelst als kleiner Enkel und sagst, Opa, was machst du da?
Ganz so romantisch war es nicht. Das war schon, man hat sie immer so gesehen oder quasi jeden Abend, weil das, und das zeigt auch ein bisschen, dass das vielleicht nicht ganz klassische Großvater-Enkel-Kinder-Verhältnis, aber jeden Abend so um 8, 9 sind wir raufgegangen und dann haben wir halt gute Nacht und die Hand geschüttelt und dann sind wir weggegangen und das war immer im Arbeitszimmer. Mhm. Und da ist man ins Arbeit, nein, um 8 kann es nicht gewesen sein, weil um 8 wurde die Nachrichten, das war ein Fixpunkt, der Fixpunkt, dass die angeschaut wurden, aber irgendwo kurz davor, kurz danach war gute Nacht und dann wurde dem ersten gute Nacht gesagt, dem zweiten die eine bessere Nacht und dem dritten die beste Nacht. Und das war immer in unterschiedlicher Variation, aber genau dort haben wir sie dann am Arbeiten gesehen, also vor den Partituren, dann Großpapa und die Großmama im Zimmer daneben oder auch gegenüber, also quasi sich auch anschauend. Die Geschichte der permanenten Arbeit ist immer eine Frage der Interpretation. Ich glaube, er selbst hätte nicht gesagt, dass er gearbeitet hat, weil er da irgendwie eine ganz andere Definition davon gehabt hat. Und weil er, wenn er gesagt hat, er hat jetzt die Kulturgeschichte der Neuzeit von Friedel zum dritten Mal gelesen, dann wäre das unter Anführungszeichen auch in Arbeitszeiten gefallen. Aber für ihn war das doch irgendwie auch notwendig, um dann sich so umfassend zu bilden, um es dann in der Musik zu übersetzen. Also es ist nicht nur Arbeit im eigentlichen Sinn, sondern natürlich auch diese Weiterbildung, die in ganz unterschiedlichste Bereiche, Weiterbildung ist so neudeutsch, das ist also so ein moderner Begriff in dem Zusammenhang, würden viele vielleicht sagen, naja, Arbeitszeiten waren ja jetzt, dass er wirklich an den Partituren gesessen ist, dass wir jetzt wieder nicht 14 Stunden am Tag gemacht haben, sondern da war natürlich dabei, dass man sagt, ich muss einmal auch aktuell beschäftigen mit politischen Umständen, wissenschaftlichen Sachen oder eben auch einfach mit Literatur, die rundherum liegt. Also dieser Mythos der 14 Stunden Arbeitstage meiner Großeltern, der wird in der Familie immer ein bisschen mit einem Schmunzeln
gesehen. Und bei diesen besonderen Menschen, da gibt's ja gar nicht die Trennung, so Privat-, Freizeit-, Arbeitszeit. Ich darf mit meinen Talenten das tun, was mich interessiert. Und ich bin neugierig und mich interessiert 24 Stunden das. Ich muss dann halt dazwischen kurz mich erholen und was essen. Aber das ist mein Lebenselixier und das finde ich so herrlich, wenn dann diese scheinbaren Gegensätze von ich muss das tun und jetzt darf ich das tun, die gibt's gar nicht. Und daher hätte es sicher nicht gesagt, ich muss jetzt wieder arbeiten gehen, sondern ich darf in der Kunst kreativ weitersuchen.
Thank you.
intensives Weitersuchen, das gibt's also weiterhin beim Concentus Musicus. Eine der ersten CD-Aufnahmen, die Stefan Gottfried mit dem Ensemble gemacht hat, galt einer vollendeten Version von Franz Schuberts Unvollendeter. Die Entdeckungsreisen gehen also weiter, nicht nur im Musikverein und bei internationalen Auftritten, sondern ab demnächst auch im Casino Zögernitz. Wie gesagt, einem der historischen Aufnahmeorte des Concentus Musicus, der nun wieder live bespielt wird. Das war also ein Musiksalon mit den Gästen Maximilian Arnoncourt und Stefan Gottfried. Danke fürs Zuhören.
Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.